Zehenspitzen und mit wehenden Gewändern tanzen hier die Dryaden, die Waldnymphen in der Sinfonie Nummer 3 im Walde von Joachim Raff. Hans Stadelmeier hat die Bamberger Symphoniker dirigiert.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der dritten von 13 Folgen aus Als wir an Wunder glaubten von Helga Bürster. Während des Kriegs haben Edith und Annie zusammengehalten und sich gegenseitig unterstützt, geeint von der Hoffnung, dass ihre vermissten Männer doch noch heimkehren. 5 Jahre nach Kriegsende erscheint das allerdings aussichtslos. Derweil hat sich in einem Heim für Versehrte ein Mann mit einem Gedächtnisverlust und ohne Beine eine neue Vergangenheit gebastelt. Er sitzt in einem Zug nach Deutschland und trägt einen Ring am kleinen Finger, in dem der Name Edith eingraviert ist. Den hatte er in der Hosentasche, als er ins Lazarett kam, ist Edith also seine Frau. Katja Danowski liest.
Wenn er nachts alleine war mit der Dunkelheit in seinem Kopf, dann fragte er sich, ob er diese Edith überhaupt finden wollte. Würde sie einen Krüppel wieder aufnehmen? Würde sie ihn lieben und er sie? Er wusste nicht einmal, wie sie aussah. Manchmal versuchte er, sich ein Bild zu machen. Er mochte die Rothaarigen, mit einer Haut wie Milch und mit vielen Sommersprossen. Prall sollte sie sein und kein Klappergestell. Aber selbst diese Träume weckten kein Echo. Und die Hoffnung, dass er an sein altes Leben anknüpfen konnte, schwand. Er kannte nicht einmal mehr seinen eigenen Namen. Sie hielten in einer zerstörten Stadt. Berlin, so hieß es. Sie überquerten die Sektorengrenze, es gab Kontrollen. Statt Russisch hörten sie nun ein breites Englisch. Zum ersten Mal sah er Amerikaner, darunter welche mit fast schwarzer Haut. Ein Soldat erklärte ihnen, dass es erst am nächsten Tag weiterging mit der Fahrt. Also hoben die Kameraden ihn aus dem Wagen, damit er sich auch ein bisschen umsehen und frische Luft schnappen konnte. Er bereute sofort, dass er sich darauf eingelassen hatte, denn hier draußen stank es nach Frühling. Da er den anderen nicht noch mehr zur Last fallen wollte, zog er die Fäustlinge über, die er sich in dem versehrten Heim aus alten Lumpen genäht hatte. Sie ersetzten ihm die Schuhe. Er stieß sich mit den Händen vom Boden ab und holperte auf den Kinderwagenrädern den Kameraden hinterher. Er kam an einem verrotteten Panzer vorbei. Der rote Stern war noch zu erkennen. Unter den Ketten blühten Osterglocken. Die riss er aus. Denn er konnte diese fürchterliche Frühlingshoffnung nicht ertragen, dass nämlich alles wieder gut und schön werden sollte, nun wo Frieden war. Für einen wie ihn galt das nicht. Als er die Blumen zerfetzt hatte, fand er seine Kameraden nicht mehr. Die waren schon weiter in die Stadt gegangen. Also machte er sich allein auf den Weg. Berlin war ein einziger Schutthaufen. Ein paar Fassaden standen noch. Durch die Fensterlöcher blickte man in den Himmel, aber die Stadt lebte. Er spürte ihren Puls, während er die freigeräumten Straßen entlang rollte. Es gab Wege quer durch die Ruinen, er kam einigermaßen gut voran. Straßenbahnen fuhren, vereinzelt sah man Automobile. Das Erstaunlichste aber war, dass zwischen den Häusergerippen Läden und Cafés geöffnet hatten, als sei nichts gewesen. Die Menschen saßen in der blauen Luft, lasen Zeitungen, plauderten und lachten. Kunden kauften Ware, man zählte wieder sein Geld. Männer in Anzügen, Frauen in hübschen Kleidern, Verliebte, Mütter mit Kindern, Männer mit Aktentaschen, sie alle schlenderten an den Elenden vorbei, solchen wie er einer war. Die gab es auch an jeder Ecke. Sie bettelten auf den Trottoirs und in den Hauseingängen. Er blieb stehen und sah sich um. Da steckten auch ihm Flaneure etwas zu. Dabei wollte er nichts geschenkt haben, also nahm er seine Mundharmonika und spielte. Minjehan und Matten der Haas. Die Leute blieben stehen, hörten zu. Das Geschäft lief gar nicht mal so schlecht. Vom Erlös konnte er sich in einem Café ein Glas Dünnbier und eine Scheibe Brot ohne alles kaufen. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Ein Gedanke kam ihm, nämlich, dass sein zukünftiges Leben getrost so aussehen konnte, Edith hin oder her. Wahrscheinlich hatte die sowieso mittlerweile einen anderen und ihn längst vergessen, weil sie glauben musste, dass er tot war. Ihm gefiel der Gedanke, einfach hier zu bleiben. Die Suche hätte ein Ende. Er bliebe einer der vielen Namenlosen und lebte einfach so in den Tag. Während ihm das dünne Bier zu Kopf stieg, sah er sich schon als Straßenmusikanten in einer Berliner Chaussee. Ein Kellerloch zum Schlafen würde sich schon finden. Ruinen gab es hier mehr als genug und zum Betteln war ein Ort so gut wie jeder andere. Er lächelte. Das war ihm auch schon lange nicht mehr passiert. Sollte der verfluchte Frühling ruhig kommen, er würde noch ein bisschen leben. Guste löffelte den Topf aus. Es roch nach Kohlsuppe. Edith hatte Betty heute wieder hingeschickt, damit Guste etwas zwischen die Zähne kriegte, denn man hörte schon die Knochen klappern, wenn sie durchs Dorf ging. Sonst erbarmte sich im Dorf selten einer, denn Gustes Geschichten wollte sich niemand anhören. Betty hatte nichts dagegen. Sie saß am Tisch und sah Guste beim Essen zu. Geschlafen hatte sie kaum, ihr Gewissen quälte sie. Die Hand suchte immer wieder nach dem Geldstück in der Schürzentasche. Sie sah Willi vor sich, wie er geguckt hatte, und die Beule an seiner Stirn. Die kam von ihr. Sie hatte das getan. Sie kannte sich selbst kaum wieder.
»Hast du Kummer?«, fragte Guste.
Betty schüttelte den Kopf.
»Da ist doch was.«
Sie legte den Löffel hin.
»Ich seh's dir an.«
Betty spürte, wie ihr das Blut zu Kopfe stieg. Anscheinend stand ihr der Diebstahl ins Gesicht geschrieben. 50 Pfennig. Davon konnte man sich ein großes Brot kaufen oder ein halbes Pfund Kaffee. Betty dachte immer wieder, dass sie beichten sollte, aber sie schämte sich zu sehr.
»Oder quält dich der Hunger?«
Guste lächelte. Betty brachte vor Erleichterung nur ein Nicken zustande und ihr Magen fing auf Kommando an zu knurren.
»Hab ich doch gewusst. In deinem Alter hat man immer Kohldampf.«
Sie zog eine Schublade unter der Tischplatte auf, reichte Betty einen Löffel und schob den Topf in die Mitte des Tisches.
»Nun iss man, reicht doch für uns beide.«
Also langte Betty zu.
»Wer hat dich denn überhaupt so zugerichtet?«,
fragte Guste. Betty ließ den Löffel sinken und fasste sich ins Gesicht. Sie hatte ganz vergessen, dass die Sache mit Anni Spuren hinterlassen hatte.
»Ach, das. Ich bin hingefallen.«
Guste fragte nicht weiter nach. Das war das Gute an ihr, dass sie zwar neugierig war, aber auch gnädig, jedenfalls zu denen, die sie mochte.
»Geht die Geschichte noch weiter?«,
fragte Betty, als sie den letzten Rest aus dem Topf gekratzt hatte.
»Ah, die Geschichte, natürlich. Die geht weiter, und zwar mit einer großen Hoffnung.«
Guste leckte ihren Löffel blank und legte ihn zurück in die Schublade. Dann lehnte sie sich zurück.
»In den ersten Jahren ging es gut voran. Der Mann und seine Frau haben hart gearbeitet, und jeden Tag konnten sie sehen, was sie getan hatten. An einem Tag brannten sie ein Stück Moor ab. In die Asche säten sie den Buchweizen. Sie konnten zugucken, wie der gewachsen ist. Was soll ich sagen? Alles wuchs und gedieh. Der Mann und die Frau haben dem lieben Gott dafür gedankt und auch dem König von Preußen, weil der so großzügig gewesen war, ihnen das Stück Moor zu überlassen und die Pacht erst nach 5 Jahren zu verlangen.«
Guste atmete tief. Heute ging es ein bisschen leichter, aber das Erzählen strengte sie an.
»Komm näher. Da muss ich nicht so brüllen.«
Betty rückte heran und Guste nahm den Faden wieder auf.
»Immer mehr Siedler sind ins Moor gekommen, sodass es hier bald ein kleines Dorf am Teufelsloch gab, das den Namen Unnelmoor bekam. Die Bauern beschlossen, eine Kapelle zu bauen, denn der Weg zur Kirche war weit. Als die fertig war, legten sie zusammen und kauften eine Glocke. Die schlägt uns noch heute. In dieser Kapelle wurde im 4. Sommer das erste Kind des Moorbauern und seiner Frau getauft. Ein Sonntagskind und ein Junge.
»Ich bin auch in der Kapelle getauft«, rief Betty.
»Wer ist das nicht?«
»Also, der Moorbauer und seine Frau mussten von nun an mehr arbeiten, denn es waren jetzt 3 Mäuler zu stopfen. Einmal in der Woche haben sie den fertigen Torf mit dem Handkarren in die nächste Stadt gefahren, auf den Markt, um ihn zu verkaufen, aber das brachte nicht viel ein. Also flocht die Frau Körbe. Der Mann hat Besen gebunden, nützliche Dinge, die jeder brauchte. Aber es reichte immer noch nicht, denn die 5 Jahre flogen vorbei und sie hatten nicht genug übrig, um die Pacht zahlen zu können. In diesem 5. Jahr wollte auch kein Buchweizen mehr wachsen. Es ging ihnen allen so, denn der Boden war ausgelaugt und musste sich erstmal erholen.
Das dauerte gut 20 Jahre. Aber was sollten sie so lange essen? Als das zweite Kind geboren war, fand sich im Brotschrank kein Krümel mehr. Der Bauer nahm in seiner Verzweiflung das Pachtgeld, das sie zurückgelegt hatten, und kaufte eine Ziege für Milch und Käse. Der Beamte, der die Pacht eintreiben wollte, nannte ihn einen Dieb und drohte mit dem Kerker. Der Pastor wetterte von der Kanzel, vom Tod und von der Hölle, die den Dieben drohte, als hätten sie sich abgesprochen. Also strengten sich die Siedler noch mehr an. Es musste ja wieder reinkommen, das Geld. Zu allem Überfluss schenkte Gott, der Allmächtige, ihnen auch noch Zwillinge. Der Bauer verfluchte ihn und der Pastor musste geholt werden für die Nottaufe und die Sakramente. Warum? Na, weil sie gestorben sind und die Frau auch. Das ist eine traurige Geschichte. So war das im Moor. Und wurde alles wieder gut? Ich fürchte, erstmal wurde alles nur noch schlimmer. Der Mann ist dann zum Amt gegangen und hat um Aufschub für die Pacht gebeten. Aber der König hat ihm seinen Beamten wieder auf den Hals geschickt. Die haben das Vieh weggenommen. Da hat er an die Armenkasse geschrieben, aber es hat alles nichts genützt. Der Mann hat sich die Schuld gegeben, weil er ein Dieb war und weil er geflucht hat. Und dann ist ihm auch noch das Mittlere gestorben. Da war nur noch das Sonntagskind übrig. 6 Jahre alt. Das konnte schon gut die nassen Soden aufschichten, bis es eines Tages vom Erdboden verschluckt wurde. Der Mann hat seinen Sohn überall gesucht, aber er hat ihn nicht mehr gefunden und nie wieder von ihm gehört. Was ist mit dem Sonntagskind passiert? Das weiß keiner. Er ist wohl gestohlen worden, weil Kinderfänger in der Gegend waren. Die haben welche mitgenommen und an die Kohlenstollen verkauft. Guste schwieg jetzt. Sie atmete schwer und rasselnd. »Es reicht«, sagte sie. »Aber geht die Geschichte für den Mann noch gut aus?«, wollte Betty wissen. Guste musterte sie. »Sieh du zu, dass deine Geschichte gut ausgeht.« Sie strich über Bettys Kinn. »Hast doch wieder was angestellt, oder?«
Betty ging nach Hause. Sie machte einen Umweg durch das Moor, denn ihr spukte nicht nur Gustes Geschichte durch den Kopf. Das schlechte Gewissen quälte sie. Ja, sie hatte etwas angestellt. Der 50er glühte in ihrer Hand. Mehrmals blieb sie stehen und sah sich verstohlen um, ob jemand in der Nähe war. Man wusste nie. Irgendwo lauerte immer eine Pilzsammlerin, ein Jäger oder sonst wer. Dabei wäre es so einfach, die Münze in den Graben zu werfen oder besser noch in einem Tümpel zu versenken, wo sie auf den Grund sank und nie wieder hochkam. So lief sie durch das Moor auf der Suche nach einer heimlichen Stelle, wo sie das Geldstück loswerden konnte. Aber es ergab sich keine Gelegenheit. Einmal war sie so weit, da fuhr weit hinten jemand mit dem Motorrad vorbei und winkte. Es konnte wohl Theo gewesen sein. Dann stand sie vor einem der Mooraugen, die Hand schon ausgestreckt. Sie musste nur noch loslassen. Im schwarzen Wasser sah sie ihr Spiegelbild und dann den Spökenfritz. Der tauchte hinter ihr auf, wie aus dem Boden gewachsen. »Na, willst du was loswerden?« Sie steckte die Münze wieder ein und plapperte irgendwas daher. »Das sei ein Experiment für die Schule.« Da schüttelte er nur den Kopf. Lügen könne sie schlecht. »Pass bloß auf, die Glönigen, die holen alles Schlechte wieder ans Licht.« Die Glönigen, das waren die Verdammten, die im Moor hausten. Manchmal zeigten sie sich als kleine Lichter und holten sich, wen sie kriegen konnten, vor allem aber die Sünder. Sie bekam es mit der Angst zu tun und floh. Der Spökenfritz lachte ihr in den Rücken und jeder Ton stach. Sie rannte weiter und weiter, guckte nicht mehr auf den Weg und stand plötzlich vor der krummen Kathi. Die hatte sie am allerwenigsten erwartet.
»Was machst du denn hier?«, fragte sie erschrocken.
»Was ich hier mache?« Der Ärger war Kathi anzuhören. »Das sollte ich wohl besser dich fragen.« »Hatte schon Angst, bekommt eine Rotte Wildschweine aus dem Wald, so wie sich das angehört hat. Aber dann ist das nur eine freche Göre mit Unsinn im Kopf.«
Betty zupfte verlegen Zweige aus ihrer Strickjacke. Sie war durch den Krüppelwald getrampelt, hatte Stöcker vom Boden aufgehoben und gegen die Baumstämme geschlagen, weil in ihrem Kopf alles durcheinander ging. Am schwarzen Weg war sie aus den Büschen gekommen und der krummen Kathi vor die Füße gelaufen.
Die hatte vor Schreck die Deichsel ihres Handwagens fallen lassen.
»Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen«, sagte Betty kleinlaut.
Kathi nahm die Deichsel wieder auf und lehnte sie an den Wagen.
»Wie alt bist du jetzt?«, fragte sie.
»Bald 12.«
»Und dann benimmst du dich immer noch wie ein wild gewordener Handfeger.«
Es huschte aber ein Lächeln über ihr Gesicht. Die grauen Augen schauten weniger streng und Betty atmete auf.
»Ist dein Winterschlaf vorbei?«, fragte sie.
»Jawohl, jetzt ist Frühling und ich denke mal, dass deine Mutter wieder Garn braucht.«
»Na, und ob? Die wartet schon.«
Kathi war Hausiererin. Im ersten Friedenssommer war sie ins Moor gekommen. Sie zog von Frühjahr bis Herbst über Land und von Dorf zu Dorf, um ihre Waren zu verkaufen und Dienste anzubieten, die gerade sehr beliebt waren, über die man aber nicht laut sprach. Sie sagte den Leuten die Zukunft voraus und hatte Tropfen und Pillen für allerlei Wehwehchen, auch für solche, die von der Liebe kamen oder wenn man sie nicht fand. An Leiden fehlte es nicht und Kathi war eine von den vielen, die Linderung verkauften. Im Winter, so ging ihre Geschichte, schlafe sie wie ein Bär in einer Höhle. Das hatte Betty sich gemerkt und lange geglaubt. Die Mutter schwor auf Kathis Nähgarn und dieses und jenes aus ihrem bunten Angebot. Sie kaufte sonst von niemandem an der Haustür und ließ keine Fremden herein. Kathi war die Ausnahme. Im Laufe der Jahre war so etwas wie eine Freundschaft daraus geworden. Deshalb ging Kathi zuerst zu den Abels, wenn sie Unnenmoor besuchte. Danach machte sie die Runde durchs Dorf. Nicht alle öffneten ihr die Tür, weil sie eine Fremde war. Beim Spöken Fritz brauchte sie es gar nicht erst zu versuchen. Der jagte sie gleich vom Hof. Schließlich war er selbst in Sachen Magie unterwegs. Die meisten aber waren einfach nur misstrauisch, denn es trieb sich viel Volk herum. Woher Kathi kam, hörte man an der Art und Weise, wie sie sprach. Dieses schlesische R, das wie ein Schluck Wasser auf der Zunge rollte, verriet ihre Herkunft. Eine Vertriebene also. Von denen hatte sie mehr als genug. Außerdem musste man bei ihr aufpassen. Sie feilschte wie ein Viehhändler, bis man einschlug, um endlich Ruhe zu haben. Andere kauften ihr etwas ab, weil sie fürchteten, von ihr verhext zu werden. Wenn die Kühe nach ihrem Besuch weniger Milch gaben oder die Butter klumpte, dann hatte sie das gemacht, weil sie unzufrieden gewesen war. Ein heimlicher Zauberspruch, eine kleine Verwünschung, damit musste man bei ihr rechnen, aber der Spuk war immer schnell vorbei. So richtig böse war sie auch wieder nicht. Und sie verkaufte schließlich gute Ware, das musste man ihr lassen. Neben Haushaltsgeräten, Nähutensilien und Wäsche hatte sie Heilsalben, Tinkturen und Kräuter im Angebot, auch solche, die man in der Apotheke nur flüsternd verlangte. Teufelsdreck zum Beispiel. Sie wusste auch, was bei Furunkeln, Ferkel, Grippe und Fieber half. Wenn der Schäfer, der Krankheiten besprechen konnte, mal wieder mit seinen Schafen in die Heide gezogen und wenn einem der Spökenfritz zu teuer war, dann kaufte man ihr gerne etwas ab. Außerdem besaß sie ein Erbauge. Das lag in einer Zigarrenkiste, in schwarzen Samt eingeschlagen. Das Auge ließ sie in die Zukunft blicken und beantwortete alle Fragen, ob jemand lebte, gesund wurde oder starb, ob einer den oder jenen liebte und ob man zu Geld kam. Das alles verriet das Auge. Über sich selbst verriet sie niemandem etwas, nicht einmal Edith. Keiner wusste, was die krumme Kathi vor dem Krieg gemacht und was sie hierher verschlagen hatte. Nur eines war klar. Das Hausieren war ihr nicht in die Wiege gelegt worden, denn sie trug den Kopf viel zu hoch, das Kreuz zu gerade, den Blick zu offen und gen Himmel gerichtet, als sei sie es gewohnt, über die Köpfe anderer zu bestimmen. Schlesischer Adel, mutmaßte Theo und fügte spöttisch hinzu, dass der heutzutage auch kein Pfifferling mehr wert sei, wenn ihre Vertreter schon im abgerissenen Mantel eines Generalmajors herumlaufen mussten. Kathi trug so einen. Man erkannte den hohen Rang noch am roten Kragen. Der Mantel ging ihr bis zu den Knöcheln, der Saum war ausgefranst, ein Ärmel fehlte. Edith hatte ihr im letzten Herbst einen neuen angenäht, aus dem Rest einer karierten Wolldecke. Für den Ärmel war er noch gut gewesen.
»Sag mal, was ist eigentlich mit dir passiert?«, fragte Kathi und riss Betty aus ihren Gedanken.
Sie strich ihr sachte über das Kinn, da, wo es noch geschwollen und blau war. Mussten denn heute alle ihr Gesicht anfassen?
Sie wandte sich ab.
Sieht aus, als hättest du dich geprügelt.
Dass sie hingefallen war, lag ihr schon auf der Zunge, aber Kathi konnte man ebenso wenig anlügen wie Guste. Also schwieg sie und guckte auf ihre Füße.
Kannst mir ruhig sagen, woher du den blauen Fleck hast. Ich krieg's ja doch raus.
Betty kniff die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf. Da schnalzte Kathi ärgerlich mit der Zunge.
Ich hab noch eine nagelneue Siebenschwänzige dabei. Die kann ich deiner Mutter verkaufen, damit sie dir Manieren beibringt. Oder ist das Antworten jetzt auch aus der Mode gekommen?
Wir haben schon so eine.
Bei so einem Früchtchen wie dir kann sie gut eine zweite brauchen.
Sie ging um den Wagen und schlug die Plane zurück, wohl um die Siebenschwänzige zu holen. Weglaufen hatte keinen Sinn, denn Kathi würde gleich zu ihnen nach Hause kommen und wahrscheinlich sogar übernachten. Also stand sie nur da und sah zu, wie Kathi in ihren Kisten und Kästen wühlte. Als sie sich aufrichtete, hielt sie aber nicht den Knüppel mit den 7 Lederriemen in der Hand, sondern eine zerbeulte Dose. Sie kam zu ihr zurück, griff Betty wieder unter das Kinn und besah sich die Bescherung von allen Seiten.
»Da hast du einen schönen Handabdruck im Gesicht. Von wem ist der?«
Betty kniff die Lippen zusammen. Eher biss sie sich die Zunge ab, als etwas zu verraten. Kathi seufzte und schraubte die Dose auf. Ein scharfer Geruch wie nach Franzbranntwein stieg Betty in die Nase und sie bekam sofort weiche Knie. So roch Annie wegen ihrer schlimmen Nerven. So roch ihre Mutter manchmal, wenn sie wieder Kopfschmerzen hatte. Man rieb sich die Schläfen damit ein oder den Nacken oder was auch immer. Wenn der Wind ostwärts drehte und die Mutter Migräne bekam, roch das ganze Haus danach. Und so war es auch bei Annie, denn Franzbranntwein zählte zu den wahren Wundermitteln. Willi bekam auch etwas ab. Und wenn es sein musste, genehmigte sich Annie einen Schluck für Herz und Magen. Die Mutter schüttelte darüber immer wieder den Kopf.
Dass sie das überhaupt verträgt?
Kathi tunkte ihren Finger in die Dose. Darin befand sich Salbe.
Und jetzt mach die Augen zu.
Betty konnte gar nicht anders, denn Kathis Finger fuhrwerkte schon in ihrem Gesicht herum.
Die wirkt Wunder. Wirst du gleich merken. Mach ich selbst.
Sie massierte die Salbe ein. Es tat weh. Betty biss die Zähne zusammen.
Ein bisschen Arnika, ein bisschen dies und das. Bald siehst du wieder aus wie neu.
Als Kathi fertig war, strich Betty über die geschwollene Stelle. Die Haut spannte schon viel weniger.
Dankeschön.
Betty fand, dies sei ein Anlass, ihre Manieren zu beweisen und dass sie doch welche hatte. Sie knickste. Kathi drückte ihr die Dose in die Hand.
Nur tu mal nicht so fein. Mach dir heute Abend noch mal was drauf. Dann ist der blaue Fleck schnell weg.
Aber ich hab kein Geld.
Kathi winkte ab. Lass gut sein. Sie befestigte die Plane wieder am Handwagen und nahm die Deichsel in die Hand.
Hilf mir ins Dorf. Das ist Bezahlung genug. Denn die Wege hier sind so weich wie Butter.
Betty stellte sich hinter den Wagen und schob. Kathi zog. Zu zweit ging es weiter. Und unter ihren Füßen wippte der Boden im Takt ihrer Schritte. Das Dorf war schon zu sehen. Da flog eine Formation Wildgänse dicht über ihren Köpfen hinweg. Man hörte den Flügelschlag. Bald passierten sie das Ortsschild, wo der schwarze Weg in die gepflasterte Dorfstraße überging. Die eisenbeschlagenen Räder von Kathis Handwagen rumpelten nun laut über die Steine, sodass alle schon von Weitem hörten, dass wer ins Dorf kam.
Nadeln, Garn, Strümpfe, Nachtwäsche, Töpfe, Siebe, Kochlöffel.
Kathi pries ihre Ware an.
Allerbeste Qualität, gute Salben gegen Rheuma und Gicht, Tropfen gegen Husten und Würmer.
Das Dorf lag da wie ausgestorben. Nur die Gardinen bewegten sich hinter den Fenstern. Hier und da schlug noch schnell eine Tür zu. Man musste sich die Sache hinter 4 Wänden erst einmal gründlich überlegen und keiner wollte der Erste sein, der einer Hausiererin hinterherlief. Dass sie schon lange und sehnsüchtig auf Kathi gewartet hatten, gab keiner zu, außer der Abelschen vielleicht und ihrer Tochter. Bei denen wusste man nicht so genau, woran man war.
»Kauft bei der krummen Kathi!«
krakeelte nun auch Betty. Schließlich war sie ihr etwas schuldig wegen der guten Salbe. Kathi blieb so schnell stehen, dass Betty in den Wagen rannte. Sie wandte sich um.
»Wieso krumm?« Betty begriff nicht sofort, was sie meinte und warum sie so guckte. Dann fiel der Groschen. Woher sollte Katja auch ihren geheimen Beinamen kennen? So nannte man sie nur hinter vorgehaltener Hand. Keiner hätte es gewagt, sie so anzusprechen. Den Namen hatte sie wegen der krummen Geschäfte, die sie angeblich machte. Betty suchte fieberhaft nach einer Ausrede. Ihr fiel keiner ein. Kathi winkte ab.
Lass mal. Kann's mir schon denken.
Sie zogen weiter, bis sie vor der Abelschen Karte angekommen waren. Edith stand schon in der Tür.
Wie schön, dass du endlich kommst. Und Betty hast du auch aufgegabelt.
Sie warf ihrer Tochter einen Blick zu, der ein Donnerwetter verhieß.
Und wo ist mein Suppentopf?
Bettys Knie wurden weich. Den hatte sie bei Guste stehen lassen.
Nichts als Flausen im Kopf. Da kriegt man keine Vernunft rein in das Kind.
Nun sei mal nicht so streng, lenkte Kathi ein. Betty hat mir geholfen, den Wagen zu schieben.
Da gab Edith nach und ließ sie ins Haus. Sie ging voran und wechselte das Thema.
Gut, dass du da bist, Kathi. Ich habe keinen vernünftigen Faden mehr von deinem guten Garn. Nur noch das mürbe Zeugs aus dem Laden muss man doppelt nehmen, sonst reißt das sofort. Und für die Maschine taugt das kein bisschen.
Kathi nickte wissend. Kriegsware. Vielleicht noch feucht im Keller gelagert. In der Küche angekommen, zog sie ihren schrecklichen Mantel aus. Die Mutter nahm ihn, hängte ihn ordentlich an den Haken neben dem Ofen und strich ihn glatt.
Ich bürste ihn dir aus.
Mach den auch nicht schöner.
Da fehlt ein Knopf. Und der Saum muss dringend umgenäht werden.
Edith war ganz aufgekratzt. Sie freute sich wirklich, Kathi zu sehen.
Suppe steht noch auf dem Herd und ist warm.
Sie öffnete den Deckel. Die Suppe roch gut, sie war frisch gekocht. Oben schwammen sogar ein paar Fettaugen von der Speckschwarte, die sie ausgelassen hatte. Sie wuchtete den Topf auf die Mitte des Tisches und teilte Teller aus, denn dies war ein besonderer Tag. Sie aßen und Kathi fing endlich an, von der Welt da draußen zu erzählen. Sie kam viel herum, sogar im Ausland, Holland, Belgien, Frankreich. Sie wusste die wunderlichsten Dinge zu berichten. Betty liebte diese Stunden und auch die Mutter hörte gerne zu, wenn Namen fielen wie Amsterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremen. Da kam es auf einen Teller Suppe weniger nicht an.
Und stellt euch vor, einige Städte haben jetzt das Hausieren verboten. Nun muss unser eins aufpassen, wo man hingeht mit dem Karren. Das kommt alles vom neuen Geld.
Betty griff unwillkürlich nach dem gestohlenen 50er in ihrer Schürze.
Und was war hier so los?
Fragte Kathi und legte endlich den Löffel beiseite.
Hier war Weltuntergang.
Edith stand auf und räumte den Tisch ab, um Platz zu schaffen für Kathis Ware.
Hab gehört. Asmodi war hier im Dorf.
Ach, du kennst ihn?
Wir sind uns das eine oder andere Mal in die Quere gekommen.
Mehr wollte sie zu diesem Thema nicht verraten. Die nächste Stunde verbrachten sie mit schönen und nützlichen Dingen. Nähgarn, Kurzwaren, wattierte Nachthemden, Häkelspitze, Kochlöffel und Haarbänder. Betty schob die Sorgen beiseite, denn es fühlte sich geradezu paradiesisch an. Kathi breitete ihre Ware auf dem Küchentisch aus und Edith nahm jedes einzelne Teil in die Hand, um es zu begutachten. Für einen kurzen Moment gehörte es ihr. Dies und das wurde in die engere Auswahl genommen und an die Seite gelegt, wo es dann noch einmal betrachtet wurde. Übrig blieben Nähgarn, Nadeln, ein Teesieb und ein grünes Haarband für Betty. Edith fand, die alte Schleife sei vom Glattziehen am Ofenrohr mürbe und stumpf geworden. Sie fragte Betty, ob ihr die Farbe gefiel, aber die hatte nur Augen für einen Bogen mit Glanzbildern. Wenn man über das feine Papier strich, blieb Flitter an den Fingern zurück. Sie liebte das.
NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Heute mit der dritten von insgesamt 13 Folgen aus dem Roman Als wir an Wunder glaubten von Helga Bürster, gelesen von Katja Danowski. Das Buch ist im Insel Verlag erschienen, das Hörbuch bei Goya Litt im Jumbo Verlag. Morgen früh gegen 9:30 hören Sie das nächste Kapitel.
NDR Kultur Nachrichten. Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Das Bundeskabinett will heute eine nationale Hafenstrategie beschließen, um die Standorte zu stärken. Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe und die norddeutschen Bundesländer sehen den Bund in der Pflicht, sich finanziell stärker zu beteiligen. Aus Hamburg Katharina Seiler.
Mit mindestens 400 Millionen Euro pro Jahr müsste der Bund die Häfen bezuschussen, schätzt der Verband der Seehafenbetriebe. Das ist gut das Zehnfache von dem, was der Bund im Moment zahlt. Mehr Geld für die Häfen wünschen sich auch die norddeutschen Küstenländer. Die Hamburger Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard etwa weist darauf hin, dass Deutschland einen wesentlichen Anteil seines Exports über die Häfen abwickelt. Und Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies sieht an der Küste und deren Häfen das energiepolitische Herz Deutschlands schlagen. Dort werde jetzt das LNG und in Zukunft der Wasserstoff angelandet. Und deshalb, so Lies, solle sich der Bund auch am Ausbau der Häfen finanziell beteiligen.
Bundeskanzler Scholz will heute Mittag eine Regierungserklärung im Deutschen Bundestag abgeben.